ich war konsequent auf Hass. Dass das Schlimmste und Schwierigste ist, sich selber einzugestehen, was, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich hau's einfach mal raus, was für ein ekelhafter Bastard man gewesen ist, ja. Mein Ausstieg war ein Marathonlauf. Also ich bin nicht morgens aufgestanden, habe auf den roten Button gehauen, war ein neuer Mensch. Das war ein langer, langer, schmerzhafter Prozess. Der 15 Jahre lang für so viel Falsches und Verwerfliches eintritt, der hat jetzt auch die Verpflichtung, den Versuch zu unternehmen, etwas davon wieder gut zu machen. Das kann ich halt am besten, indem ich aus meiner eigenen Erfahrung aufkläre, wie bin ich überhaupt zu diesem Wahnsinnigen geworden, ja, und wie bin ich da wieder rausgekommen? Weil wenn ich da rauskommen konnte, ja, als einer der führenden Neonazis, als der Hitler von Köln, dann schafft das jeder.
Book Deluxe. Der Büchertalk mit Bärbel Schäfer.
Neue Ausgabe von Book Deluxe, neuer Autor, Hitler. Ich war der Hitler von Köln, heißt das Buch von Axel Reitz. Herzlich willkommen bei Book Deluxe.
Freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wie verlässt man die Neonazi-Szene, wenn man mehr als sein halbes Leben mit ihr und in ihr tatsächlich verbracht hat? Das ist der Titel, ich war der Hitler von Köln, den Ihnen die Medien in ihren politisch aktiven Zeiten gegeben haben. Heute sind Sie nicht mehr der berüchtigte rechtsradikale NPD-Mitglied, sondern Sie sind ein Aussteiger. Sie klären auf über antidemokratische Strukturen, gerade wichtig in heutigen Zeiten. Ich bin Jüdin. Hätten wir uns 2007, 2008 getroffen, wie wäre unsere Begegnung verlaufen?
Ich hätte mich sicherlich auch mit Ihnen unterhalten, weil ich war damals der Meinung, man muss überall sichtbar sein, um seine Parolen rauszurotzen, und hätte natürlich das dankbar angenommen und gesagt, boah, super, Bärbel Schäfer, Jüdin, besser kann es nicht sein, tolle PR. Hätte aber natürlich den Versuch unternommen, antisemitische Narrative immer und immer wieder ins Gespräch hineinzubringen. Es hätte schon damit angefangen, dass ich ganz dreist und völlig menschenfeindlich gesagt hätte, naja, ist ja vollkommen klar, dass Sie jetzt diesen Job hier haben und mich interviewen. Ja, warum macht denn das kein Deutscher? Also ich hätte Sie da direkt exkludiert, wie die Nazis es eben tun.
Aber Juden sind keine Deutsche Deutschen. Sein.
Natürlich sehe ich heute auch so, aber damals war es für mich ein Antagonismus. Oder wie Björn Höcke von der AfD heute sagt, Judentum und Christentum ist ein Antagonismus. Mit anderen Worten versucht er da darzustellen, die Kultur passt nicht zur christlich-abendländischen Kultur. Ich hätte es damals als bekennender Neonazi auf ein rassisches Terrain gelegt und gesagt, von wegen, wer Jude ist, ist kein Deutscher. Punkt.
Wo war denn in der rechten Gemeinschaft, in der Sie ja lange waren, der gemeinsame Nenner für Sie mit allen anderen, die Ihre Interessen geteilt haben, wo dieses Gift dann eben auch eintröpfeln und einträufeln konnte?
Naja, die Verschwörungstheorie, dass wir in keiner echten Demokratie leben, dass diese Demokratie gesteuert wird von globalen Eliten, da sind wir direkt wieder beim Antisemitismus, hinter allem stand der Jude, egal ob Kapitalismus, Kommunismus, schlechtes Wetter,
ist ja Schuld, egal, ob es Corona, ne? ist oder genau, die Lehman-Krise, ne? Am Ende sind es immer die Juden.
Und wenn man halt davon ausgeht mit dieser irren Haltung, das ist alles hier wie in der Matrix nur eine Scheindemokratie, das ist gar nicht alles echt, wir werden unterdrückt, da stehen sinistre Pläne hinter, das war der gemeinsame Kitt, dass man sich da mit Leuten hingestellt und man eigentlich sagte, die mag ich jetzt nicht und die mögen mich nicht. Wir sind jetzt eigentlich gar nicht so die tollen Kameraden, wie es immer behauptet wird, aber besser, die stehen auf meiner Seite als auf der anderen, weil der große Untergang droht, ja.
Also es gibt das Wir und es gibt das Innere und es gibt das Außen. Wann beginnt denn dieses Anklopfen der Gemeinschaft und zu sagen, komm zu uns? Also ein Gemeinschaftsgefühl könnte uns ja auch ein Fußballverein geben oder Badminton oder ein Schwimmverein. Warum muss es eine Gemeinschaft gewesen sein bei Ihnen, die eben auch dieses Narrativ des Hasses permanent füttert? Hass muss ja permanent gefüttert werden.
Sie waren als Erste da. Das muss man einfach so sagen. Ja. Es hätte auch genauso gut sein können, dass ich in einer anderen Konstellation vielleicht zum Islamisten geworden wäre oder ein guter Pfadfinder, weil ich da das bekommen hätte, was mir gefehlt hat in meinem Leben oder wo ich dachte, ich finde da keine Alternative zu.
Was hat denn gefehlt?
Und tatsächlich einfach die Anerkennung und das Gefühl, etwas wert zu sein. Ja, das ist mir zu Hause nicht so vermittelt worden, wie ich es gebraucht hätte als Jugendlicher. Ja, ich hatte einen sehr harten Vater. Wenn der gesagt hat, der Himmel ist grün, hätte ich sagen können, Papa, der ist blau. Ich hätte die komplette NASA rankarren können. Der hätte gesagt, die haben alle keine Ahnung, du hältst jetzt die Klappe, was ich sage, ist Gesetz. Mhm. Das hat was mit mir gemacht. Ja, das hat mich halt immer das Gefühl gegeben, mein Wort zählt nicht, ich werde nicht gehört, ich werde zensiert. Mhm. Und die Leute von der NPD, bei denen ich damals angedockt habe, haben mir das Gleiche erzählt. Und schon saß ich mit denen im Boot, habe gedacht, so, oh, denen geht's ja genauso wie mir. Die werden auch unterdrückt, werden zensiert, dürfen sich nicht äußern. Boah, die wollen was dagegen machen, das finde ich an sich ja schon mal gut. Mhm. Ja, und die sind total nett zu mir, die legen Wert auf meine Meinung. Das können ja nur gute Menschen sein.
Aber gerade wenn man einen strengen Vater hat, der das Bild oder den Raum der Entwicklung so beengt, dann sucht man sich doch eigentlich nicht eine Gemeinschaft, die auch wieder ein Weltbild hat, was relativ eng ist. Ihr Blick heute auf die Welt ist ja ein sehr viel größerer, ein offener, ein vielfältiger. Und das bieten ja antidemokratische, rassistische Gruppierungen in gar keinem Fall.
Auf gar keinen Fall. Aber sie stellen das natürlich nicht in Vordergrund. Sie pervertieren ja Begriffe. Ja? Die NPD sagt ja nicht, oder Rechtsextremisten, wir wollen Diktatur, wir wollen einschränken, wir wollen Leute unterdrücken, sondern wir tun das, wenn überhaupt, nur um eine größere Unterdrückung abzuwenden. Wir sind ja für Freiheit. Damit meinen sie nicht die Freiheit des Individuums. Ja? Damit meinen sie die Freiheit ihres Kollektivs, dieses Wir-Gedankens gegen die, die anderen, die per se böse, schlecht oder doof sind, die bekämpft und mundtot gemacht werden müssen. Ne?
Ändert sich dann, wenn man das dann permanent hört, tatsächlich der Blick, wenn man durch eine Stadt wie Köln geht oder Berlin oder Frankfurt?
Ich war konsequent auf Hass. Ja, also ist egal, was es ist, ob man eine Werbetafel sieht, ja, auf der auch Menschen mit Migrationshintergrund abgebildet sind, ob man Paare sieht mit verschiedenem ethnischen Background, wenn man Politiker sieht, Werbung von anderen Parteien, all das, was eigentlich unsere Gesellschaft schön und lebenswert macht, wird, guck mal, da ist ein Dönerladen, da wird amerikanisches Warengut angeboten, scheiß Kapitalismus, scheiß Multikultur, scheiß Demokratie, das bringt doch alles nichts. Ne? Man ist nur auf Hass. Ja.
Wie lebt es sich denn 24/7 mit Hass?
Sehr schlecht, also sehr schlecht. Also mir wird heute viel gesagt von meinen Followern, ich mache heute einen ganz anderen Eindruck, da bin ich immer sehr dankbar für. Aber Hass vergiftet den Menschen. Ja. Und wenn man ständig auf Hass ist, hat man nichts Positives und ist auch kaum noch in der Lage, was Positives zu sehen. Man empfindet keine Empathie und man bekommt ja das, was man sät. Ja. Wenn man ständig draußen rumläuft, Leute beschimpft, bepöbelt, verunglimpft, diffamiert, kommt das natürlich auch zurück. Ja, und das ist dann wiederum die Bestätigung, ah, guck mal, ich habe ja recht mit meiner Einschätzung von denen. Man entkleidet sich auch gleichzeitig jeder Eigenverantwortung. Schuld sind immer die anderen, weil man selber ist ja perfekt und hat die Weisheit.
Und trotzdem ist man ja kein Opfer. Also man kann ja auch immer Ja oder Nein sagen.
Aber
also
man sieht sich als Opfer und man sieht ja eine große Macht dahinter, die man ja viel mächtiger macht, als sie eigentlich ist. Ja, also das sind ja diese Verschwörungstheorien, die vorgaukeln, da sitzen
die
fünf Leute am Tisch.
Gibt es überhaupt?
Die es gar nicht gibt. Wenn ich höre, Bill Gates will uns irgendwelche Sachen an Chips einpflanzen über die Corona-Impfung, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Wir kriegen in Deutschland kein 5G auf die Reihe. Ja, wo ich denke, ja, so laufendes Internet wäre schon mal schön, dann können wir über die Chips reden halt. Ne? Und ich habe da nach der Impfung wie blöd gesessen und habe gedacht, ich kann den Fernseher umschalten, war wieder nichts.
Enttäuschend. Hass ist die ultimative Ratio der Zerstörung der Gefühle. Rassisten und rassistische Täter hassen. Sie haben es ja gerade auch nochmal beschrieben. Wollen die Vernichtung natürlich auch des Gehassten. Dem wird kein Raum eingeräumt. Wird das eigentlich noch immer von der Mehrheitsgesellschaft unterschätzt, diese Energie des Hasses?
Massiv. Ich denke, es liegt aber daran, dass viele Hassende gar nicht wissen, dass sie hassen, sondern sie versuchen das
kann ich mir schwer vorstellen.
Zu rationalisieren. Es wird ja rationalisiert. Es ist ja nicht dieses Vorhängen, oh, ich hasse, das ist ja meine Entscheidung. Ich könnte ja auch tief durchatmen, ich könnte mir jemanden angucken, den ich auf den Tod nicht leiden kann und fünf Dinge suchen, die ich mit ihm gemeinsam habe, um Empathie herzustellen. Das wird nicht gemacht. Sie igeln sich ja ein in einer Echokammer und rationalisieren das ja. Wie soll ich denn anders mit dem umgehen, der so einen Scheiß macht, der das vorhat und der so mit uns umgeht, das ist diese totale parteiische Sicht und dieses Ablocken des Grundkonsens der Demokratie, dass man auch andere Meinungen akzeptieren muss und akzeptieren kann, ob ich die toll finde oder nicht. Ne?
Und Sie haben das Wort jetzt Empathie schon ein paar Mal fallen lassen. Das heißt, es gibt natürlich auch keine empathischen Empfindungen gegenüber denjenigen, die man hasst, egal ob man nun homophob ist oder islamophob oder Antisemit. Diese pure Gewalt und Angst, die man auch gegenüber anderen ja ausübt, es gibt kein Empfinden für Empathie. Wo war Ihre Empathie in der Zeit?
Also die gibt's ja schon. Erstmal hat man die Empathie den Leuten gegenüber, die man persönlich kennt. Deswegen ist meine These auch, oder eine meiner zentralen Thesen, der Schlüssel zum Abbau von Ressentiments, Vorurteilen und auch Hass, ja, ist Begegnung. Wenn ich jemanden kennenlerne.
Aber dafür muss man ja bereit sein.
Da muss man bereit für sein, genau. Richtig, da muss man bereit für sein. Wenn man das abblockt, hat man keine Begegnung, dann kann man dieses amorphe Bild, ja, auf das der Hass projiziert wird, auch viel einfacher aufrechterhalten.
Also als Sie der Hitler von Köln waren und ich hätte gesagt, wir beide gehen jetzt in eine Schule, wo viele Kinder auch mit Migrationshintergrund sind, unterschiedliche Diskussionen wir beide führen, Sie wären ja gar nicht mitgekommen. Sie hätten sich damals ja nicht drauf eingelassen. Also wie soll man denn dann Begegnungen schaffen bei den zahlreichen, die angefixt werden durch rechtsnationale Gruppierungen?
Ich wünschte, ich hätte jetzt einen roten Button, auf den ich hauen kann und sage von wegen, Mensch, das ist der Weg, wenn wir das alle machen, dann hört der ganze Wahnsinn auf, den wir hier leider in Deutschland wieder erleben. Den habe ich leider nicht. Ja, also da muss viel geschaffen werden. Vor allem, wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, ist es viel, viel schwerer, jemanden wieder aus dem Sumpf der Radikalisierung rauszuziehen. Wir müssen eher daran arbeiten, Resilienzen schon aufzubauen, bevor jemand angefixt wird.
Wer ist wir? Lehrer, Eltern?
Die Gesellschaft, das ganze Land. Wir als Gesellschaft, als Deutsche, ja, völlig egal, welchen religiösen Hintergrund, welchen sexuellen, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind alle dieses Land. Es sind nicht diejenigen, die andere exkludieren, aufgrund von reinen Äußerlichkeiten. Und das muss man ihnen auch wegnehmen. Dieses, wir sind das Volk, die schweigende Mehrheit steht hinter uns. Tun sie nicht. Es ist eine Minderheit, die sehr lautstark, sehr aggressiv und sehr fanatisch ist. Aber die überwältigende Mehrheit hat auf deren Schrott keine Lust.
Ja? Aber Ihnen ist schon bewusst, dass Sie auch das mit gesät haben, diesen Boden. Natürlich. Dass Sie einen Humus geschaffen haben, aufgrund dessen, die nun so gewachsen sind.
Das ist meine Verantwortung, die ich habe. Und es gab viele erschütternde Erlebnisse, wenn wir die Anschläge auch gesehen haben. Ich hatte einen Termin mit einer Jüdin, die zu der Zeit des Anschlags in der Synagoge war, die in Halle stattgefunden hat. Und da wird einem dann schon bewusst, ja, das habe ich mitgesät. Das ist meine Verantwortung, dass meine Hasspropaganda genau das wollte, was letztlich dann Leute in die Tat umgesetzt haben in ihrem Wahn. Ja, und dafür sitze ich auch heute hier. Ich hätte es auch einfach haben können, sagen können nach 12 Jahren, ach komm, deine Schuld hast du abgetragen und mach ein neues Leben. Mir ist angeboten worden, mal Identität zu wechseln. Aber ich habe gesagt, der 15 Jahre lang für so viel Falsches und Verwerfliches eintritt, der hat jetzt auch die Verpflichtung, den Versuch zu unternehmen, etwas davon wieder gut zu machen. Das kann ich halt am besten, indem ich aus meiner eigenen Erfahrung aufkläre, wie bin ich überhaupt zu diesem Wahnsinnigen geworden, ja, und wie bin ich da wieder rausgekommen? Weil wenn ich da rauskommen konnte, ja, als einer der führenden Neonazis, als der Hitler von Köln, dann schafft das jeder, wenn er will und wenn er die Gelegenheit dazu bekommt.
Nun hat nicht jeder einen harten Vater. Sie haben ja gesagt, das war mit der Grund auch, kaum Anerkennung zu Hause zu haben. Viele haben vielleicht sogar ein sehr positives oder sogar ein liebevolles Elternhaus. Also das Elternhaus ist ja nicht immer die Ursache, warum man das Kind in den Brunnen fällt und sich anlocken lässt von rassistischen Organisationen.
Es gibt ein breites Spektrum von Bedürfnissen, die ein Mensch hat. Ja, der eine sucht einfach Nestwärme, der andere sucht eine Erlebniswelt, der will einfach Action. Jugendliche probieren sich aus und wollen rebellieren, ja, und provozieren. Wieder andere wollen sich überlegen fühlen und sagen, ich verstehe mehr als die anderen. Oh, und ich sehe jetzt, wie die Welt funktioniert. Da gibt es so ein Wide Range, so ein breites Feld. Da können Extremisten überall andocken. Und sie tun das heute ja auch viel subtiler und viel cleverer als zu meiner Zeit als Neonazi, wo wir mit der Hau-drauf-Methode gesagt haben, wir sind Nazis, Hitler war geil und super. Da hat ja die rechtsextreme Szene sehr viel dazugelernt. Ja, es werden ja auch Begriffe nicht mehr verwendet wie Rassismus. Ja, das ist dann Ethnopluralismus. Ja, jedes Volk seine Nation und jede Nation ihre Kultur und schön unter sich. Es läuft auch selber raus, dass Leute exkludiert werden, dass abgelehnt wird, was den Menschen ausmacht, nämlich die Fähigkeit zu connecten und zusammenzuleben und was Neues zu schaffen.
Und diese Eloquenz, diese Schnelligkeit, die fehlt den anderen Parteien, die fehlt anderen demokratischen Organisationen?
Nee, würde ich nicht sagen.
Oder was beobachten Sie?
Also tatsächlich, die AfD wird auch nicht wegen ihres Personals gewählt, sondern trotz ihres Personals. Ja, ich glaube, es hat keiner Bock mit Alice Weidel, die so rumsitzt, oder Björn Höcke, der von einem Zuchtmeister spricht, der mit wohltemperierter Grausamkeit das Volk erziehen soll und dann können auch ruhig Volksteile verloren gehen. Da hat keiner Nerv drauf. Ja, aber die AfD war von Anfang an eine sehr virtuelle Partei, eine sehr aktive Partei und hat da ja etwas den anderen Parteien vorausgehabt. Ja, die hat direkt Instagram, Facebook, die sozialen Netzwerke bespielt und damit eine Deutungshoheit erlangt. Und sie hat natürlich eine Marktlücke besetzt. Sie hat sich Themen angenommen, die von anderen Parteien erstmal links liegen gelassen wurden, weil sie sagten so, oh, das Fass machen wir gar nicht auf, ist gefährlich, haben wir keinen Bock drauf. ja, dann führt da eins zum anderen leider. Ne?
Und das versuchen aber eben andere Parteien heute auch dem zu folgen, auch auf TikTok, auf Instagram aktiv zu sein. Aber die waren die Ersten und sind nach vorne gegangen. Und trotzdem muss man ja sagen, wir wissen es alle, rechte Parteien, rechtsextremistische Politiker sitzen ja in den Landtagen, weil ein Teil der Bevölkerung sie ja nun auch gewählt hat. Wir alle wissen, sie zerstören und haben das Ziel, die Demokratie eben auch nicht nur zu unterwandern, sondern demokratische Strukturen zu zerstören. Warum wählen Menschen sie noch immer, wissend, es kann keine Entschuldigung mehr sein und dass wir alle sagen, es ist eine reine Protestwahl. Also über diese Phase sind wir, glaube ich, hinaus. Man weiß, was man wählt, wenn man die AfD wählt.
Das sagen Sie jetzt. Ich glaube nicht, dass alle Wähler das wirklich wissen. Also wir haben es bei den Bauernprotesten zum Beispiel gesehen, dass alle, die einzigen, die was für die Bauern tun, ist die AfD. War ja glatt gelogen, aber da habe ich immer gesagt, habt ihr mal ins Programm reingeguckt von denen? Ja, die wollen alle Subventionen streichen. Restlos, also auch den Bauern. Das sollen jetzt die Freunde der Bauern sein, die denen alles wegnehmen wollen und nicht nur ein bisschen? Klingt für mich komisch, ne? Tolle Logik. Das wussten viele gar nicht. Die gucken nicht in die Programme rein. Die hören sich das an, was die hören wollen. Die haben Wut, die haben Frust, die haben Angst. Ja? Wir leben in einer sehr schnellen Welt. Wir haben jetzt auch Situationen gesellschaftlich durchstehen müssen. Corona-Krise,
Inflation,
der Lockdown. Wohnungsmangel. Jetzt haben wir das Schreckgespenst einer Kriegsentwicklung, die auf Europa übergreifen kann durch Putin. Da ist es natürlich recht und einfach, sich in Schulden rauszuholen und sagen, das müsste alles gar kein Problem sein. Das war alles inszeniert. Das sind die und die und die Politiker, die und die und die Kreise, die und die Klicken, die dafür die Verantwortung tragen. Wenn wir die abschaffen, dann wird alles wieder gut.
Dass dann nicht alles gut wird, kann man ja schon ahnen. Oder wissen wir ja auch. Und trotzdem.
Ja. Aber der durchschnittliche Wähler, der frustriert ist, ja, der da vielleicht auch den Eindruck hat, damit sende ich ein Signal an den Parteien, denen ich bisher vertraut habe, mach doch was anders und hört jetzt auf mich.
Aber dieser ungefilterte Frust, diese Wut, ob das jetzt von den Bauern ist oder von anderen gesellschaftlichen Gruppen, das hören wir ja immer wieder, findet dann dort ja eine Anlaufstelle. Nicht alle haben Lösungen. Demokratie ist anstrengend, Demokratie ist ein Prozess, ist ein langes Ringen miteinander. Sind wir dafür mittlerweile zu ungeduldig geworden, weil das, was Sie ja sagen, wenn man in das Programm guckt, all die Versprechungen, keine Partei wird das tatsächlich dann einlösen können.
Geht doch nicht, es sind ja auch globale Probleme, vor denen wir stehen. Das ist ja mal, wenn man die AfD und andere Rechtsextreme hört, am deutschen Wesen wird die Welt genesen, wir machen das und alle ziehen mit. Wir sehen aus wie Nordkorea, wenn wir aus der EU austreten, aus der NATO uns Russland andienen. Das wäre der Tod, ja, oder Rückführung der D-Mark. Jeder Ökonom sagt, was das für einen immensen Schaden verursachen würde, von ausländischen Firmen, Investoren gar nicht zu reden, die keine Lust auf einen Typen wie Björn Höcke oder Alice Weidel hätten. Ja. Das sind aber dann schon wieder ganz, ganz nüchterne, sachliche, verstandmäßige Überlegungen. Die AfD zielt auf den Bauch. Ja. Sie zählt auf Wut, sie zählt auf Angst, sie zählt auf Unmut. Und
warum sind wir da so leicht verführbar und schalten nicht den Kopf ein? Also das.
Ich glaube, das Problem war, dass viele, die dieses wunderbare Land, in dem wir leben, seine Freiheiten, seine Möglichkeiten und auch seinen gigantischen Wohlstand nicht wirklich zu schätzen gelernt haben. Und auch die Werte der Demokratie, die es jedem ermöglicht, sogar den letzten Querdenker und Verschwörungstheoretiker,
auf die Straße zu gehen und
größtmögliche Freiheit zu genießen, das wird alles gar nicht mehr wahrgenommen. Und das ist ein Versagen auch von vielen Demokraten, ja, dass wir als demokratische Menschen immer gedacht haben, Demokratie ist das Nonplusultra, alle müssen verstehen, wie super das ist und ist alternativlos, ist es leider nicht für viele Menschen, die sich dann manipulieren lassen, die aus Angst, aus Frust einen anderen Weg beschreiten wollen und um die muss man kämpfen. Demokratie muss auch immer wieder die eigenen Werte verteidigen, aber auch offensiv vorantragen und sagen, hey, wir sind besser als die, weil, und nicht nur immer dieses, wir reagieren jetzt darauf, wir machen jetzt eine Demo gegen die, weil die ein Wahlergebnis haben.
Also selbstbewusster sein und die Demokratie lauter und lautstarker eben auch zu feiern letztendlich.
Agieren statt reagieren. Ja? Selber auch mal was machen, nicht nur einfach von wegen sich am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, oh, die machen jetzt eine Demo, da müssen wir dagegen anhalten, sondern mal selber sagen, egal was die machen, kratzt uns gar nicht, wir machen jetzt ein Fest der Demokratie, wir machen jetzt ein Fest der Toleranz, wir machen jetzt ein Fest der Freiheit, das sind ja alles schöne, wunderbare Begriffe, die über alle Ideologien und Parteigrenzen hinweg Menschen anspricht. Ja?
Sie sind ja unglaublich eloquent und genauso wie Sie jetzt für Demokratie und Freiheit sprechen, haben Sie ja vor mehreren Jahren genau andersrum gesprochen. Können Sie sich denn heute auf sich selbst verlassen, dass Sie nicht wieder in diese Hassspirale kommen?
Ja, das schon, weil mein Ausstieg war ein Marathonlauf. Mhm. Also ich bin nicht morgens aufgestanden, habe auf den roten Button gehauen, war ein neuer Mensch. Das war ein langer, langer, schmerzhafter Prozess. Und heute weiß ich halt, das ist meine Meinung, die ich äußere, aber die will ich keinem aufzwingen. Ja, also ich bin einer der letzten wenigen FDP-Wähler. Können Sie sich vorstellen, was das manchmal für Diskussionen gibt mit anderen. Ja, immer halt einmal Außenseiter, immer Außenseiter. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich weiß halt, meine Meinung ist meine Meinung, aber sie ist nicht repräsentativ für andere. Und jemand, der mit anderen Schuhen durch die Welt gegangen ist, der muss mit dem, was ich erzähle, überhaupt gar nichts anfangen können. Und das ist okay. Als Neonazi, als Extremist, als Fanatiker habe ich gedacht, es gibt nur eine Wahrheit. Und wenn ich doch Recht habe, haben alle anderen automatisch Unrecht. Mhm. Deswegen muss ich mein Ding durchprügeln, durchsetzen, notfalls mit Gewalt.
Was war denn beim Marathon, was waren die härtesten Stolpersteine? Also Sie haben gerade gesagt, es gibt natürlich, als wir vorhin uns begrüßt haben, auch nochmal gesagt, es gibt immer wieder Verlockungen. Sie sind rausgefallen aus allen sozialen Strukturen. Sie waren das führende Gesicht mit der rechten Szene. Sie waren Parteimitglied. Sie haben Reden gehalten. Das merken wir auch an Ihrer Eloquenz. Und plötzlich ist das ja alles weg.
Naja, also
dann trifft man einen alten Kumpel wieder, dann gibt's einen Anruf. Also es gibt ja unglaublich viele Verlockungen. Also
tatsächlich gab's diese Verlockung nicht, weil ich bin ja über Nacht vom Hitler von Köln zum Judas von Köln geworden, weil ich das Undenkbare getan habe, weil ich einfach raus wollte, einen Schlusspunkt setzen, habe ich mit den Behörden zusammengearbeitet. Mhm. Und das ist wie bei der italienischen.
Was war denn der Auslöser?
Der Auslöser war, dass ich in 15 Jahren einfach nicht mehr den Spagat geschafft habe zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Man geht ja mit unglaublichen Idealen in diese Szene. Also keiner wird Neonazi, weil er sagt, ich will Weltkrieg, Holocaust und Hass. Man geht ja rein mit einem pervertierten Verständnis, ich tue irgendwo was Gutes. Mhm. Ich will ja, dass Deutschland besser wird, den Leuten besser geht, wir wieder eine Volksgemeinschaft sind. Mhm. Den ganzen Propagandarotz, ja, aber den hält man für was Gutes. Mhm. Und da merkt man plötzlich, da passiert aber so viel anderes und dann wird die Kluft immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann hat man diesen Spagat nicht mehr
hinbekommen. Welche Kluft wird größer? Also die eigene innere Kluft?
Die eigene innere Kluft, weil irgendwann ist klar, mit 13, da plappert man nach, was man da Propagandaschriften gelesen hat. Nur dann irgendwann mit 20 und 23 merkt man, du willst ja vielleicht doch mal irgendwie einen schicken Anzug tragen oder mal was Leckeres essen gehen. Mhm. Oh, wie bourgeois und was bist du für ein Systemling und man merkt halt, dass das eigene Gefühl, das eigene Leben andere Bedürfnisse hat, die Szene nicht mehr deckt und die auch die eigene Ideologie nicht einfängt.
Sind Sie heute autonomer und freier von den Strukturen, nicht mehr darauf angewiesen, was andere von Ihnen denken?
Das ist mir regelrecht egal. Also ich würde jetzt auch nicht in so einem Outfit hier sitzen, wenn es mich scheren würde, was andere Leute sagen, weil einer der ersten Kommentare wird sein, der Clown, wie sieht der denn aus? Da lache ich heute drüber. Also das ist mir vollkommen egal. Ich kann heute auch alles kritisieren und das finde ich auch wichtig, dass man nicht mehr in irgendeine Ideologie hineingepresst wird oder irgendeinen Zwang. Ich muss jetzt jemanden toll finden, weil der auf derselben Seite steht. Wenn neben mir ein Freund oder Kumpel was sagt, was ich ätzend finde, sage ich von wegen, Alter, was stimmt nicht mit dir? Mhm. Ne? Und ich habe auch keine Zirkelschlüsse mehr im Kopf. Das erleben wir gerade auch bei den Demos gegen die AfD, dass dann sofort der Vorwurf kommt, wer gegen uns ist, ist für die Ampel. Und ich sage bloß, ich muss nicht alles von der Ampel gut finden, um euch Kacke zu finden, Freunde. Mhm. So funktioniert die Welt nicht. Ne? Aber so habe ich als Extremist halt immer gedacht.
Also haben Sie ein Toleranztraining im Laufe des Ausstiegs auch erlebt. Aber was sind die Stolpersteine? Was waren die größten Momente oder Verführungen, vielleicht dann doch wieder zurückzufahren?
Die größten Momente und das Schlimmste und Schwierigste ist, sich selber einzugestehen, was, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich hau's einfach mal raus, was für ein ekelhafter Bastard man gewesen ist. Ja? Was für ein Zyniker, für ein Menschenfeind, der, ohne dass ihn irgendjemand dazu gezwungen oder getrieben hätte, andere Menschen bewusst geschadet hat. Ja? Sich auch selber, keine Frage, vor allem aber aus seiner eigenen Familie, seinem eigenen Umfeld, den Menschen, die einen immer geliebt haben als Mensch und nicht als Sprechpuppe für irgendeine wirre Ideologie oder Verschwörungstheorie.
Haben die sie auch wieder aufgenommen oder gab es auch Menschen, die sie weiterhin ablehnen?
Also die gibt's heute noch. Es gibt ja auch dann viele Leute, die sehr weit links stehen und sagen, einmal Nazi, immer Nazi, den kannst du nicht trauen. Und damals stand er da und hat Reden gehalten, heute wieder. Ist ja quasi dasselbe, wo ich denke, ist es nicht, hört mal genau hin, aber ich kann aufgrund meiner Untaten nur um Verzeihung bitten. Wer mir verzeihen will, kann das selber entscheiden. Ich habe da keinen Anspruch drauf und ich bin da auch nicht böse. Wenn einer sagt, mit dir rede ich nie wieder, nach dem, was du gemacht hast, sage ich, ja, finde ich schade, aber ist deine Entscheidung. Ich habe jetzt nichts gegen dich deswegen. Ne?
Ist man dann weiterhin auch verführbar? Also es ist ja auch eine Verführung gewesen, einzutauchen in diese Gemeinschaft. Ja. Bleibt das vielleicht auch bei anderen Bereichen? Das habe ich mal mich beim Lesen des Buches gefragt. Man taucht ja so ein mit dieser Leidenschaft, diese hassende Ideologie dann auch nach außen zu vertreten. Überträgt sich das auf andere Lebensbereiche?
Ich würde sagen, ja, am Anfang ist das so. Wenn man aber ein tiefes Grundverständnis entwickelt hat, warum ist das so gewesen? Was hat das mit dir und anderen gemacht? Und du bist alleine verantwortlich und kannst nicht mit dem Finger auf irgendjemand anderen zeigen. Dann will man das auch nicht mehr, wenn man einmal registriert hat, was das aus einem gemacht hat und wie das Leben auch einfach besser wird. Ja, wenn man aus diesem ganzen Wahnsinn raus ist, der einen ja fest in ein Korsett drückt, hat man plötzlich auch wieder...
Die Leitplanken sind schon sehr eng. Ne?
Luft. Man hat dann aber Luft plötzlich. Wenn sie das Korsett ablegen, merken sie plötzlich... Ich kann nicht nur viel besser atmen, ich kann auch ganz woanders hinlaufen und niemand zieht mich zurück oder ich habe gar nicht mehr den Zwang, mich selber von irgendwas fernzuhalten. Wenn man einmal dann den süßen Nektar der Freiheit gekostet hat, dann hat man keine Lust mehr, sich selber wieder einzusperren und einzuschnüren.
Nun versuchen Sie ja an Schulen eben auch aufzuklären. Sie versuchen antidemokratische Strukturen, gerade die in Social Media, natürlich nochmal offen zu legen. Was sind denn die Fragen, mit denen die Schüler und Schülerinnen auf Sie zukommen, die Sie dann am meisten doch nochmal überraschen oder wo Sie vielleicht auch an Grenzen kommen?
Es ist sehr schwierig. Ich bin auch viel im Osten der Republik unterwegs, teilweise in Wahlkreisen, wo 60-70% auf kommunaler Ebene AfD wählen. Und da ist wirklich die Welt noch in Ordnung. Also die haben da Klassen mit 20 Schülern. Ist hier in NRW wäre das ein Traum. Da müssen sie eine Privatschule eigentlich für haben. Ja, wirklich ein festes soziales Umfeld, ein auch breites, gefächertes gesellschaftliches Leben mit Heimatvereinen, mit Traditionsvereinen. Ja, auch einen großen Verbund, den ja ich als Großstädter hier so gar nicht kenne. Ja, und trotzdem sitzen da Jugendliche, die in ihrem ganzen Leben, vielleicht wenn es hochkommt, 5 Menschen mit Migrationshintergrund gesehen haben und erzählen, die Ausländer nehmen uns alles weg, die Ausländer machen unser Land
die typischen
kaputt.
Klischees.
Und wo man genau weiß, das wird von den Eltern weitergegeben und es ist schon so fest in den Köpfen drin, dass sie auch mir mit Feindschaft begegnen, obwohl ich sie gar nicht angreife, sondern einfach nur darüber rede.
Aber wo setzen Sie dann da an? Das ist ja das, diese Strukturen zu durchbrechen, und so funktionieren ja Vorurteile auch gegenüber Schwulen, gegenüber Schwarzen, gegenüber Juden, dass es aus dem Elternhaus kommt. Es wird ja tröpfelweise immer wieder gesetzt.
Natürlich, also ich bin auch nicht das Allheilmittel, wenn ich da 90 Minuten Vortrag vor Schülern halte, gehen die Leute, die schon angefixt sind von Radikalisierung, nicht raus und sind ganz plötzlich neue Menschen. Mhm. Aber ich kann sie zum Nachdenken bringen und das immer auf die persönliche Ebene. Ja, wenn da jemand sitzt, der erzählt, boah, die ganzen Ausländer alle raus, frage ich so, hast du schon mal einen Döner gegessen? Ja, oder gehst du mal gern asiatisch essen? Ja, na klar. Ich so, ja, ich sag, deine AfD und dein Björn, ich spreche immer dann von unser Björn, unser Höcke. Und ich sage, ja, der möchte das nicht. Ne? Der möchte, dass du nur Deutsch isst, Sauerkraut und dein Thüringer Würstchen. Ist ja auch ganz lecker, aber ist doch auch mal schön, was anderes kennenzulernen. Ja? Und vielleicht schmeckt dir das ja sogar besser. Und vielleicht kannst du das ja in dein eigenes Leben integrieren. Mhm. Geht dir dadurch eher was verloren oder gewinnst du was dazu?
Also in der Altersklasse würde man dann wirklich über die über das Essen dann tatsächlich einsteigen. Warum
Essen,
ist der
Kleidung.
Eine verführbar und der andere ist es eben nicht? Also in so einem geschlossenen System, vielleicht in einer kleineren Gemeinschaft, ist es natürlich schwer, dann vielleicht eher eine andere Position einzunehmen. Und trotzdem, wenn man die Demokratie liebt, und dafür sind ja auch große Teile der Bevölkerung auch auf die Straße gegangen, um Demokratie zu feiern und die Mauer zum Einbruch zu bringen, ja.
Es gibt viele Gründe. Ja, also zum einen Sozialisation. Elternhaus kann eine ganz entscheidende Rolle spielen, kann aber auch genau sein, dass dann die Jugendlichen in die Gegenrichtung gehen und sagen, boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? Das ist immer individuell, liegt im Charakter, der Persönlichkeit, der Sozialisation, der Entwicklung eines Jugendlichen begründet. Und Jugendliche sind halt noch leicht verführbar, weil sie keine praktischen Lebenserfahrungen so gemacht haben wie ein erwachsener Mensch. Ja, wenn ich mit 41 auf mein Leben zurückblicke, dann weiß ich ganz genau, was du dir da gedacht hast. Alter Falter. Ne? Als Jugendlicher denkt man, oh, die Welt ist ganz einfach und simpel und ich weiß, wie es läuft und ich mache jetzt einfach. Ja?
Aber wenn man dann eben an Querdenker, Reichsbürger, Identitäre, die Teile der AfD denkt, die alle Demokratie ablehnen, dann ist das ja ganz wichtig, so eine Arbeit zu leisten und immer wieder den Dialog zu suchen. Haben wir das auch zu lange vernachlässigt? Haben das auch die demokratischen Parteien einfach zu lange vernachlässigt, diese Gespräche zu suchen?
Nun gut, es war ja auch sehr einfach, weil die rechtsextreme Szene, die jetzt durch die AfD eine Phase der Massenradikalisierung eingeleitet hat, weil plötzlich die Leute, die zu Recht vollkommen isoliert waren zu meiner Zeit als Rechtsextremist, im Bundestag auf alternativen Medienkongressen ein Millionenpublikum bespaßen können. Ja? Da ist natürlich viel mehr Potenzial da, Leute auch dann zu radikalisieren, zu indoktrinieren und abzufischen. Ja, früher hat man sich gesagt, gut, rechter Rand und linker Rand und religiöser Rand, das ist nicht das Problem für die Gesellschaft.
Aber es ist ein Problem.
Es ist ein Problem. Mhm. Ja, man hat das unterschätzt, was für eine Wirkungsmacht sehr schnell passieren kann, wenn sich die gesellschaftlichen Situationen ändern. Und unsere Demokratie wurde immer so als monolithischer Block gesehen. Mhm. Da kann kommen, was wolle, da steht die Mitte und alles. Es ist aber sehr fragil, wenn sich keine überzeugten Demokraten mehr finden. Und das ist auch meine These. Hitler hat nicht gewonnen, weil die NSDAP so aggressiv und antidemokratisch war, sondern weil sich keine Demokraten gefunden haben, die sich dem in den Weg gestellt haben. Mhm. Und das war lange, lange ein Problem, dass eben der Kampf gegen Rechtsextremismus Linksextremisten überlassen wurde und die Demokraten gesagt haben, das nehme ich mich gar nicht mit ab, das interessiert mich gar nicht. Ja.
Aber dieses haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden, dass jeder Einzelne bei sich die Demokratie verteidigen muss und dafür eben auch kämpfen muss. Sie haben eben noch mal gesagt, die AfD geht aufs Bauchgefühl. Musik geht ja auch auf die Emotionen und auch aufs Bauchgefühl. Ein starker Arm der rechten Szene sind Festivals, ist die Musik, die Indoktrination durch den Sound. Wird das auch zu wenig beachtet, das, was man auf der Playlist hat vielleicht?
Absolut. Vor allem ganz wichtig ist auch Medienkompetenz beizubringen. Man ist durch den Algorithmus, der ist was Giftiges. Ja, also ich reacte ja sehr viel auf extremistische Propaganda, um die greifbar und enttarnbar zu machen und auszuleuchten. Und wenn ich einmal draufgeklickt habe auf irgendein Schwurbler-Video oder irgendein extremes Video,
kommt natürlich,
werde ich zugespürt. Und jetzt stellen Sie sich vor, da sitzt ein Jugendlicher, der sagt, boah, ist ja ganz cool, was der erzählt. So Heimat, Tradition, Familienwerte, boah, cool. Und dann wird der noch und nöcher zugespült, dann auch schön mit Musik unterlegt, was dann eingängig ist, da werden so schnell Thesen, Themen, Weltbilder übernommen, dass man gar nicht mehr nachkommt, wenn man da keinen Blick drauf hat.
Ich will es nochmal sagen, wir haben es vorhin gesagt, Ihr soziales Umfeld ist weggebrochen, als Sie sich entschieden haben, auszusteigen. Die Strukturen sind weggebrochen nach dem Ausstieg. Es gab eine neue Stadt, es gab keinen Job mehr, es gab keine Ausbildung. Wie schaffen Aussteiger diese Hürden und an wen kann man sich wenden?
Also ich war ja ganz extrem, ich war ja Beruf-Neonazi. Es gibt auch zum Glück Rechtsextreme, die noch Bindungen an die Gesellschaft haben, die nicht so radikal und extrem unterwegs waren wie ich. Wichtig ist vor allem, dass man sich Hilfe sucht. Man schafft das nicht alleine. Ja, ob es ein Therapeut ist, ob es ein Ausstiegsprogramm ist, ja, ob es ein Pfarrer ist. Ich hatte auch sehr viel Unterstützung neben meinem Ausstiegsprogramm. Mhm. Man braucht Hilfe, weil schon Shakespeare wusste, das Auge sieht sich nicht selbst.
Buch, ne?
Genau, hat auch noch mal ein Buch geschrieben. Und Hilfe ist da. Und die Hand wird gereicht. Ich kann jedem nur anraten, sucht euch Kontakte, sucht euch Hilfsstellen. Ich vermittle die gerne. Wir haben einen Verein, Extremistlos, der dafür da ist, ja, niedrigschwellig Ansprechpartner zu sein, ein offenes Ohr zu haben, Kontakte herzustellen. Es gibt einen Bundesausstiegs-Hotline, wo man sich anonym melden kann, auch als Angehöriger. Es gibt so viele Stellen, ja, und es ist ein Irrglaube anzunehmen, die wollen mich nicht, die helfen mir nicht, das sind meine Feinde. Sind sie nicht, das musste ich auch erfahren bei meinem Ausstieg.
Letzte Frage, was ist das Gegenteil von Hass?
Liebe. Tatsächlich, Liebe liegt zwar sehr nah beieinander, weil es beides sehr starke Emotionen sind, ja, aber mit einem offenen Herzen, mit Liebe, Toleranz, Verständnis, jemanden zu begegnen, ist immer besser als mit Ablehnung oder dem Wunsch zu vernichten und sich dabei sogar dann in letzter Konsequenz selber kaputt zu machen.
Axel Reitz, ich war der Hitler von Köln. Das ist das Buch, was Sie uns mitgebracht haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch bei Book Deluxe.
Vielen lieben Dank.
Und bei Book Deluxe droppen wir natürlich immer jeden Mittwoch eine neue Folge. Bis dann. Liked uns, abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön.
Gerne.
Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.